Musik und Werder begleiten mich schon von Kindesbeinen an. Im Weserstadion habe ich viele unvergessliche Momente erlebt als Fan von Werder und Sänger von Revolverheld. Heute verrate ich euch, was mir unser 20-jähriges Revolverheld-Jubiläum bedeutet und wie mich mein Leben als Vater verändert hat. Ich bin Johannes Strate, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Johannes, herzlich willkommen bei meiner Geschichte.
Ja, vielen Dank.
Ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Du, jetzt sitzen wir ja hier vor deinem Studio.
Absolut.
Könnte man denn sagen, dass es dein Zweitwohnsitz ist?
Ja, das stimmt. Ich habe hier schon sehr viele Stunden, Tage, durchaus auch Nächte verbracht. Viele Songs hier geschrieben, viele Platten aufgenommen und ja, deswegen. Manchmal schlafe ich auch einfach auf dem Schreibtisch hier ein.
Ja, ist das so?
Ja, klar.
Ja. Kann man ungefähr beziffern von 30 Tagen im Monat?
Ja, ich meine, manche Leute fahren halt morgens ins Büro, ne, und verbringen dann den ganzen Tag. Das mache ich nun nicht, weil ich ja auch unterwegs bin und gelegentlich auch mal woanders auf der Bühne stehe und sowas. Aber von 30 Tagen im Monat würde ich sagen, bin ich jetzt nicht wahnsinnig viel, aber 10 bin ich schon hier.
Ja, okay. Ja. So, jetzt haben wir ja genug darüber gesprochen, dann zeigen wir doch den Zuschauern,
bis jetzt dann was machen wir. Ne? Komm, dann zeige ich es dir mal.
Da bin ich doch gespannt jetzt. Du baust offensichtlich um.
Absolut. Ich baue hier selber um und mache es ein bisschen schöner. Nee, wir wird gerade ein bisschen renoviert, aber ja. Der Raum hier ist in Ordnung.
Ah, guck mal hier. Ich muss zu meiner Schande vermutlich gestehen, dass ich noch nie, ich will nicht falsch sagen, ich glaube, ich war noch nie in einem Studio.
Wirklich nicht?
Nein.
Aber dann freut es mich, dass heute mein Studio dein erstes ist.
Ja, wirklich. Also,
ich erkläre dir, wie das läuft. Das ist ein Klavier.
So sieht also ein Klavier aus.
Ja, ja.
Ich dachte aber, ich muss ja den Zuschauern sagen, wir kennen uns ja auch schon. Ne?
Das kann man sagen.
Ich liebe dich ja auch.
Das ist sehr romantisch.
Ich dachte, hier stehen jetzt auch so Whisky-Flaschen. Also so habe ich mir das so
vorgestellt. Guck mal, so Mini-Jägermeister steht hier. Aber das ist von so einer Hip-Hop-Party. Und ein Mars liegt hier. Nee, das ist natürlich das Rock'n'Roll-Klischee. Das kannst du ja auch nicht durchziehen. Also das ist ja totaler Quatsch. Bin jetzt schon so lange dabei. Ja. Und wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich einfach gar nicht mehr im Leben.
Ich muss ihn aber loben, weil Trinkfest ist er tatsächlich.
Wenn es drauf ankommt, wenn du vorbeikommst, darüber reden wir gleich. Setz dich hier doch gerne an mein Tischchen.
Ja, vielen Dank. Was, der süße Tisch, hast du den jetzt wirklich nur wegen heute rein?
Nee, das ist, ich nehme hier auch Podcasts auf. Den kannst du auch noch ausklappen, pass auf, nicht die Finger klemmen. Und dann kannst du hier zu viert Podcasts aufnehmen.
Ja, genau. Johannes, sprechen wir doch zunächst mal über deine Werder-Liebe.
Ja? Ich bitte darum. Ja,
du bist in Bremen geboren.
Ja.
Du bist aber dann nach Hamburg gezogen.
Ja.
Erklär mir das.
Ja, also ich bin natürlich Werder-Fan, bin in Bremen geboren und in die Familie, die eben auch Werder-Fans waren. Und jeder Fußballfan weiß, du änderst ja nicht deinen Verein dann nur, weil du in eine andere Stadt ziehst. Und Hamburg, ich bin in einer Hamburger Band, ne? Und die haben halt vor über 20 Jahren, haben wir uns kennengelernt. Bremen, Hamburg, weiß man ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg. Und dann bin ich irgendwann nach Hamburg gezogen. Wenn dann vier in Hamburg sind und einer in Bremen, am Anfang bin ich echt noch gependelt, 2 Jahre. Aber es war dann schon ein bisschen nervig, dann nachts nach dem Auftritt irgendwie noch in den Zug und nach Bremen. Deswegen wohne ich jetzt auch schon seit über 20 Jahren in Hamburg, aber bin natürlich trotzdem noch Werder-Fan. Also, das ist doch klar.
Verirrst du dich denn manchmal in den Volkspark?
Ich bin im Volkspark, im Millerntor-Stadion bin ich auch manchmal. Also ich gucke mir das schon manchmal an. In der Band haben wir ein paar HSV-Mitglieder auch.
Ja.
Deswegen bin ich schon manchmal da und hoffe auch, wenn ich ehrlich bin, dass der HSV jetzt mal aufsteigt. Ich finde, sie haben ihre Lektion jetzt gelernt. Und nach 7 Jahren... Ja. Sie spielen überzeugend, sie haben wirklich tolle Fans. Fände ich schön, wenn sie wieder hochkommen und wir ein anständiges Nordderby haben. Und bei Pauli bin ich natürlich manchmal auch. Wahnsinnig gute Stimmung, total liebevoll, nett und schön. Ja, klar.
Du, ich muss ja sagen, einer meiner Lieblingssongs, ne, du weißt ja, ich bin ja wirklich, wirklich Fan von euch, von dir,
süß.
Ist ja Lass uns gehen.
Ja.
Und da singst du ja Lass uns hier raus, hinter Hamburg,
das stimmt.
Berlin oder Köln.
Ja.
Hast du extra gesagt, lass uns hier raus hinter Hamburg, damit du dann in Bremen sagen musst? Oder wie?
Ja, vielleicht war es ein bisschen, dass man einfach die großen Städte in Deutschland aufgezählt hat und für München war kein Platz mehr. oder Frankfurt. Frankfurt hätte man auch machen können.
Ja.
Aber es ist schon so ein bisschen so, je nachdem, in welcher Stadt wir spielen, variiere ich das live auch. Mhm. Also, ja? Na klar, singe ich halt in der Bremen, Berlin oder Köln. So. Sehr klar. Das kann man
Opportunist.
Gut anpassen. Absolut.
Ja, total.
Na, das ist ja auch der Unterschied zum Fußballer. Wenn ich habe ja, wenn ich so mit, keine Ahnung, mit meinem Rentnerfreund René Adler spreche, sage ich immer so, weißt du, egal wo ich bin, ich habe ja nie ein Auswärtsspiel. Also es kaufen ja keine Leute Tickets für dein Konzert, um dich auszubuden, zu sagen, wie scheiße die dich finden. Und bei ihm war es so, der wurde jedes zweite Wochenende natürlich mit Sachen beworfen.
Ja.
Aber wenn wir in München spielen, trotzdem Heimspiel.
Ja.
In München, Berlin oder Köln.
Ah, schön. Du, jetzt ist ja Bremen aber nicht so weit weg von hier.
Ja.
Wie oft bist du denn noch in der Heimat?
Ich versuche wirklich fast bei jedem Werder-Heimspiel zu sein. Kriege das auch ganz gut hin.
Oh, wow.
Mein Sohn, mittlerweile auch Mitglied, glühender Fan.
Ja.
Und meine Eltern wohnen in der Nähe von Bremen. Also ich bin schon im Monat wahrscheinlich zweimal in Bremen.
Ja, ja. Mach mal einen Haken dran hinter die Fußballgeschichte und schauen doch jetzt mal privat dann auch auf dich. Und ich würde gerne mit deiner Kindheit beginnen.
Oh.
Dein Papa Gitarrist, deine Mama Pianistin. Wie hat sich eigentlich das Musikerleben deiner Eltern auf dich ausgewirkt?
Also ich bin in einem sehr freien Haushalt aufgewachsen, wo es halt immer Musik gab. Meine Mutter hat klassisch Piano und Klavier studiert, hat natürlich dann auch viel geübt, so dass klassische Pianistinnen und Pianisten müssen immer spielen, weil offensichtlich echt nach ein paar Tagen, dass du das schon merkst, wenn du es nicht tust. Und ich habe früher als kleiner Junge oft unterm Flügel gelegen. Flügel ist ja das große Klavier, nicht hier das, sonst wäre ja platt gewesen. Und sie hat immer geübt und ich habe so diese, ich kenne viele klassische Musik, aber ich weiß nicht, wie es heißt.
So.
Und die Jazzband meines Vaters, weiß ich auch noch, die hat bei uns im Wohnzimmer dann geprobt. Und das war so eine richtig geile Hippie-Truppe. Dann war der Fotograf, war Schlagzeuger und der eine war Maler und so. Ich komme ja aus so einem kleinen Künstlerdorf, Wopswede nennt es sich.
Mhm.
Und das war so eine Maler- und Künstlerkolonie. Deswegen, immer viel Kunst und Kultur bei uns zu Hause. Und als ich irgendwann gesagt habe, ich möchte Musik machen.
Wann war das?
Das war wahrscheinlich, ja, mit 10 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen.
Mhm.
Und mit 13 gesagt, oh, ich will meine Band und so machen. Und das war dann sofort so, dass die Nachbarn gesagt haben, ihr könnt bei uns im Gartenhaus proben, kein Problem. Wir packen Matratzen in die Fenster. Und dann, es war immer irgendwie eine Möglichkeit, da Musik zu machen. Und auch als ich nach der Schule gesagt habe, ich möchte Musik machen, war ich eben nicht in so einem Elternhaus, die gesagt haben, machen wir was Richtiges, sondern Musik war in unserer Welt was Richtiges.
Wie kam es denn dazu dann eigentlich?
Also Schulband hat sogar relativ lange überdauert, aber dann, und wir hatten sogar auch einen Planvertrag und waren so ein bisschen unterwegs, haben so eine Support-Tour gespielt. Und ich war zum Beispiel, warum auch immer, auf der Release-Party der No Angels damals, 2000 oder sowas.
Ich war in Sandy verliebt
früher. Ja, wer war das nicht? Allerdings haben die ja das ganze Zimmer zerlegt, das war ein bisschen merkwürdig. Aber ja, und die Band löste sich dann aber trotzdem auf. Dann geht einer zum Studieren weg und dann ist irgendwie, ja, war's das.
Mhm.
Und bei Revolverheld war das so, dass ich unseren Schlagzeuger Jakob irgendwann kennengelernt habe. Hier gibt es so eine Initiative in Hamburg, die nennt sich Popkurs. Da kannst du nicht laden. Kontaktstudiengang für Popularmusik, mein Freund.
Ja, ja,
ja. Wir kennen uns schon zu lange. Und da kannst du einfach andere Musiker kennenlernen, Musik machen und da entstehen viele Bands. Da sind, weiß nicht, da sind Wir sind Helden sind da entstanden, Rainbirds, Fury in the Slaughterhouse, Boy, Max Giesinger war da und so. Und da kam er irgendwann auf mich zu und meinte, ich mache mit ein paar Jungs Musik. Hast du nicht Lust? Wir brauchen noch einen Sänger. Ja gut, gucke ich mir das mal an.
Ja.
Und dann haben wir uns irgendwie getroffen in so einem echt unendlich versifften Proberaum hier in Hamburg. Ich dachte wirklich,
das war der Start von
nicht lebend raus. Ja. Hier in Hamburg haben die damals unter so S-Bahn-Brücken haben die Wände eingezogen und gesagt, hier, das sind Proberäume für Bands. Also wirklich, da teilt sie das mit 8 Bands und Aschenbecher voll und der eine baut noch Gras an in der Ecke so ungefähr.
Ja.
Und dann mit Glück hast du eine Steckdose gefunden. Und da haben wir dann so eine Probe gespielt. Und die war aber überraschend gut.
Mhm.
Ich gedacht, okay.
Okay.
Ja, und dann wurde das eben ein bisschen größer. Aber so der erste richtige Durchbruch war, glaube ich, der Bundesvision Song Contest 2006.
Mhm.
Da waren wir dann mit unserem Song Scheißer Freunde bleiben dabei.
Ja.
Und ich meine, niemand kannte uns. Wir kamen irgendwie völlig aus dem Nichts und sind dann völlig überraschend Zweiter geworden hinter Seed. Seed war damals die größte Band der Welt, gefühlt für uns. Also in Deutschland größer ging es nicht. Die waren so mit Dickes B unterwegs oder so. Ne?
Mhm.
Und wir sind dann Zweiter geworden und auf einmal hatten wir so eine nationale Bekanntheit im Fernsehen.
Ja.
Waren dann ein paar Mal bei Raab und so. Und das war natürlich noch die Zeit, wo TV total riesig war.
Ja.
Ne? Du erinnerst dich.
Ja.
Das war, wenn du da mit einer Single aufgelaufen bist oder mit einem Album, dann ist das Top 10 gegangen am nächsten Tag, weil der so eine krasse Marktmacht hatte.
Wie groß ist eigentlich auch der Druck, den du dir selber machst, immer wieder dann abliefern zu müssen, weil man möchte ja weiterhin erfolgreich sein, weiterhin vor möglichst vielen Leuten spielen. Wie gehst du mit diesem Druck um?
Ja, das haben wir nach dem ersten Album gemerkt, weil auf dem ersten Album waren ja quasi die Songs, die man in 10 Jahren geschrieben hatte. Best of 10 Jahre ist die erste Platte immer. Deswegen heißt es immer, die zweite Platte ist die schwerste. Und das stimmt, weil auf einmal hast du irgendwie 6 Monate Zeit und musst die nächste Platte fertig machen, kommst dann von 1,5 Jahren Tour. Und da muss dir mal schnell was einfallen. Und was sind denn die Geschichten und sowas? Das ist schon nicht einfach, aber über 20 Jahre gewöhnst du dich halt an Druck. Also das ist, glaube ich, auch analog zum Sport. Also meine Sportlerfreunde sagen das auch immer. Hey, du bist halt irgendwann dran gewöhnt, keine Ahnung, in der Champions League zu spielen und alle hassen dich oder alle so. Muss halt einfach abliefern. Deswegen kann ich mittlerweile da ganz gut mitleben und muss auch sagen, ich spür den Druck nicht mehr so, mache ihn mir aber auch nicht mehr so. Mhm. Also,
musstest du das erst lernen?
Ja, ich musste das schon lernen. Also am Anfang habe ich mich ziemlich verrückt gemacht. Hey, muss sagen, die letzte Single war erfolgreich und die letzte, diese jetzt nicht mehr so. Und oh Gott, es geht alles zum Ende zu. Nach 20 Jahren denkst du natürlich, ja, also ich habe jetzt nicht den Druck, dass irgendeine Single wahnsinnig erfolgreich wird, sondern ich möchte irgendwie Spaß haben, Musik machen, die mir gefällt und dann eine Tour spielen und hoffe, dass ein paar Leute kommen.
Mit 20 Jahre Revolver Held. Was bedeutet dir diese Zahl?
Alter Sack bin
ich. Ja, das sieht man nicht.
Ja, das ist natürlich absurd, dass wir irgendwie immer noch zusammen sind. Wir verstehen uns echt gut, muss man sagen. Wir sind wirklich enge Freunde. Wir fahren auch Wochenende zusammen weg und reden nicht über Musik.
Gibt ja nicht oft, ne? Die meisten Bands sind ja auch irgendwann mal an einem Punkt dann angelangt, ja, wo man sagt, das war's jetzt.
Genau. Also ich sage immer, uns gibt es schon viel länger als die Beatles zum Beispiel. Die haben sich viel früher gestritten. Ja. Aber ja, ich glaube, wenn du deine Egos beiseite packst und sagst, ey, das, was wir hier zusammen geschaffen haben, ist großartig, dann geht das eben auch. Und das haben wir gut hingekriegt. Wir verstehen uns gut, sind privat eng miteinander verbandelt. Und ja, 20 Jahre ist eine völlig absurde Zeit.
Ja. Was waren denn die bisherigen, ich meine Rock am Ring etc., was waren denn so die bisherigen Highlights, wo du wirklich sagst, also boah.
Ja, einiges. Also Rock am Ring 2007 war völlig absurd, weil wir da auf der Bühne standen, da war dann Muse und Velvet Revolver, das war so eine All-Star-Band, da hat Slash von Guns N' Roses gespielt, also die ganz großen internationalen Rockstars. Und wir dann nachmittags davor. Und dann teilst du dir auch das Backstage irgendwie mit denen, ne? Also dann geht's da zu den Muse und dann läuft da mal kurz Slash lang und Scott Weiland, der Sänger von Stone Temple Pilots, und du denkst, okay, das ist so absurd. Und dann gehst du auf die Bühne und denkst, ja, fangen wir da, und dann stehen da einfach Menschen bis zum Horizont, so 40, 50.000. Hi! So. Aber ja, das sind natürlich so Erlebnisse, die vergisst du dein Leben nicht. Mhm. Wir haben aber auch ein paar Mal zum Beispiel am Brandenburger Tor gespielt. Mhm. Das war immer so nach so, also so Empfänge der deutschen Nationalmannschaft nach der EM 2008 oder sowas, da sind dann ja 500.000 Leute oder sowas, ne? Oder zum Tag der deutschen Einheit haben wir am Brandenburg, da stehen 1 Million Menschen oder sowas. Das kannst du alles gar nicht begreifen. Da stehst du auf einer Bühne und guckst bis zur Siegessäule runter und es sind einfach nur Menschen. So. Das ist alles sehr skurril. Also da haben wir schon ein paar merkwürdige Sachen erlebt.
Was hat dich eigentlich denn dazu bewogen, neben dieser tollen Karriere mit Revolverheld, dich zu entscheiden, auch Solokünstler zu werden?
Ich habe einfach generell immer sehr viele Songs geschrieben und hatte irgendwann sehr viele Songs, die so in diesen Bandkontext einfach nicht passten. Und habe dann, auch schon vor langer Zeit, ne, vor 13, 14 Jahren entschieden, einmal eine sehr ruhige Soloplatte zu machen. Mhm. Bin dann mit einem Freund so durch Europa gereist, haben viel in Italien aufgenommen, waren dann sogar noch mal in Island, auf Island, und haben dann mit tollen Leuten aufgenommen. Spitzenmäßige musikalische Reise, einmal eine Platte gemacht und dann hatte ich da irgendwie auch einen Haken dran in meinem Kopf.
Ist es denn so, dass wenn du dann zu deinen Bandkollegen gehst und sagst, du, Freunde, würde gerne auch was alleine, ist einmal da ein mulmiges Gefühl dabei oder wie ist es?
Ey, absolut. Ich meine, das ist ja schon komisch, keine Ahnung. Ja. Ich gehe jetzt mal fremd so ungefähr oder die wissen ja nicht, kommt der zurück, aber auch da spricht es dafür, dass wir irgendwie einen guten Draht haben und ich ihnen gesagt habe, ich möchte jetzt einmal diese akustische Platte machen und danach machen wir die nächste Platte. Und die waren total fein und verständnisvoll. Und danach haben wir dann unser entscheidendes Album gemacht. Da haben wir Immer in Bewegung gemacht, was dann so unser ganz großer Durchbruch war mit Ich lass für dich das Licht an und lass uns gehen und das kann uns keiner nehmen und so. Also vielleicht hat mir diese Freiheit vorher auch geholfen, dann im Kopf und Herz so frei zu sein, dass ich dann eben die Platte mitschreiben konnte.
Deine beste Entscheidung, hast du mir aber verraten, war es, Papa zu werden.
Ja.
Ja? Bist ja jetzt schon seit
kann über ich nur empfehlen.
Ja, 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 das kriege ich häufiger gesagt in letzter Zeit.
Das schaffst du schon.
Ja, ich
ruf mich an, wenn du Fragen hast.
Das werde ich tun, dann in 10 Stunden,
ja?
Wenn die Sonne untergegangen ist. Wie hat sich denn das Leben, also dein Sohn ist ja jetzt auch schon 12 Jahre, ja. Ja, also wirklich, wirklich groß.
Ja.
Wie hat sich das Leben, ich meine, er ist auf die Welt gekommen, da warst du ja auch mittendrin, also es war jetzt nicht das war richtig zamm. Wie ist es aber dann gewesen mit diesem ständigen Unterwegssein?
Ich habe das ab da in der Tat, also das waren längst nicht mehr 180 Konzerte im Jahr, aber ich habe das dann durchaus reduziert. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich, seitdem mein Sohn da ist, nie wieder eine volle Stelle gearbeitet habe, wenn man das so sagen kann.
Ja,
also ich habe dann einfach viele Sachen noch abgesagt, nicht gemacht, nur noch die wichtigen Sachen gemacht.
Ist dir schwer gefallen?
Nee, das ist mir dann komischerweise recht leicht gefallen, weil sich die Prioritäten wirklich ab der Sekunde, als der da war, sofort sortiert haben und mir klar war, okay, das ist das Wichtigste. Da wirst du deine meiste Liebe, Zeit und Energie reinstecken und dann kommt die Musik. Und trotzdem haben wir danach das erfolgreichste Album unserer Karriere geschrieben und waren dann auch damit unterwegs.
Zu einem tollen Papa gehört ja dann auch immer eine tolle Mama. Du bist jetzt auch schon sehr, sehr lange mit deiner Partnerin, Anna Angelina Wolfers, zusammen. Zu Beginn, wie schwer war es denn dann, oder war es überhaupt schwer dann auch für sie zu akzeptieren, dass du dann zwangsläufig auch einige Zeit dann unterwegs warst, als euer Sohn ja noch jung war?
Nee, da war sie immer total cool und verständnisvoll. Sie ist ja selber auch Schauspielerin und ist dann manchmal weg. Letztes Jahr hat sie zum Beispiel 4 Monate in Köln gedreht. Und das echt eine Serie, also von morgens bis nachts. Da war ich hier alleinerziehend, aber hat irgendwie gut funktioniert.
Ja.
Deswegen versuchen wir uns gegenseitig immer maximal die Freiheiten zu geben, natürlich. Weil wir beide selbstständig sind und so ein bisschen unstete Jobs haben. Deswegen war sie da immer super, hat mich total unterstützt und ja, wäre ohne sie so auch nicht möglich gewesen.
Bist du eigentlich ein eifersüchtiger Typ?
Nee.
Nee,
ich bin nicht so eifersüchtig. Ja? Nee, wir sind ewig
zusammen.
Weißt
du, warum ich frage?
Ja, warum?
Ich habe natürlich jetzt mitbekommen.
Ja?
Sie wurde ja mal zur sexiesten Frau.
Oh, wow. Ne?
In der FHM.
Ja.
Vor Jennifer Lopez.
Ja.
Irgendwie so. Ja. Wie war das damals für dich?
Das fand ich sehr lustig in der Tat. Aber sie war irgendwie mit der FHM, die haben ein Shooting irgendwie dann irgendwo gemacht und die Bilder sind wohl ganz gut geworden. Und dann wurde sie dazu Sexiest Woman Alive gewählt. Da habe ich gesagt, ja gut, habe ich mich ja richtig entschieden.
Ja. Punkt.
So. Ja, wusste ich schon vorher, habe ich gesagt.
Ja. Ach, großartig. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende, mein Lieber. Und da bin ich ja tatsächlich auf was gestoßen, was mir großes, wie soll ich es jetzt formulieren? Herzschmerzen hat es mir bereitet.
Oh nein.
Denn 2026 möchtet ihr tatsächlich eine Pause machen.
Ja.
Warum?
Weil wir
Bandpause, nicht eine Beziehungspause.
Nee, das bitte nicht. weil wir einfach 20 Jahre jetzt durchgeholzt haben. Also seit ich denken kann, ist mein Terminkalender bestimmt von Konzerten. Was ja auch schön ist, aber ich will einfach mal in ein Jahr starten und einfach mal nicht wissen, was ich das Jahr mache. Einfach nicht wissen, wann ich wo bin. Mhm. Einfach mal frei haben. Und ich so mit Mitte 40 jetzt, finde ich, kann man das ganz gut machen. Nach 20 Jahren mit der Band auch. Deswegen wollen wir einfach mal Pause machen, einmal durchatmen und dann schauen, wie wir weitermachen.
Wollt ihr denn weitermachen? Oder ist es nicht ausgeschlossen, dass du sagst, mir hat diese Zeit jetzt so gut gefallen, das war's?
Naja, wenn ich dann da auf Sizilien sitze und mit meinem Esel im Garten, dann muss ich mich ja immer drum kümmern. Also wir haben uns nach wie vor alle sehr lieb und machen total gerne zusammen Musik. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir irgendwann auch wieder zusammen Musik machen.
Aber Moment, es ist also nicht ausgeschlossen, dass es 2026 das Ende von Revolver ist.
Ist nicht ausgeschlossen.
Mhm. Abschließend. Mein Lieber, und du kennst es natürlich, du wurdest ja selber schon zweimal angerufen.
Ja.
Ne? Einmal von Simon Terodde,
damals
noch HSV.
Stimmt.
Und natürlich auch von Niklas Füllkrug.
Ja.
Das heißt, du warst längere Zeit mal Rekordanrufer oder Angerufener.
Ja.
Dich hat dann Sophia Tomalla.
Aber wer hat die denn angerufen?
Die hat Loris Karius angerufen.
Ja, gut, das ist logisch.
Ja. Silvio Heinevetter und Kastening auch noch. Ein Kollege von Silvio Heinevetter.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt, wen rufst du an?
Ja, dann würde ich Toni Kroos anrufen.
Ach, das ist, so, jetzt müssen wir mal überlegen. Toni Kroos wurde auch schon zweimal angerufen.
Ernsthaft, ne?
Damit überholt er dich jetzt.
Das ist nichts Besonderes, der Mann.
Woher
Nee, wenn er mich überholt, dann rufe ich jemand anderen an.
Woher kennst du denn Toni? Und sind jetzt eigentlich dann Simon Terraut und Niklas Füllkrug sauer auf dich, dass du sie nicht anrufst?
Das kann natürlich gut sein. Wir können auch meinetwegen Füllkrug anrufen. Mir egal. Kenne ich alle schon lange, alle drei witzigerweise. Also Toni kenne ich seit 2018. WM in Russland. Mhm. Hab mir dieses schöne Auftaktspiel gegen Mexiko angeguckt. Ja, super Ergebnis auch. Und saß da im Familienblock, hab da seine Frau kennengelernt, die dann irgendwie sagte, ey, irgendwie wollen wir uns nicht mal treffen und ja, ich gebe dir mal Tonis Nummer. Und dann, ja, da hatten wir immer mal Kontakt.
Ah, sehr gut. Ja. Sehr gut. Dann, rufen wir Toni an.
Ja. Also schauen wir mal, wo er erstmal gucken, ist. Ob er rangeht, ne?
Ja. Einmal ist bei Manuel Gräfe ist er nicht rangegangen. Das weiß ich.
Ja, vielleicht ist er immer noch sauer auf ihn wegen irgendeiner Entscheidung.
Ja.
Haben die eine andere Zeitzone im Atelier?
Nein, das glaube ich nicht.
Moin!
Guten Tag! Mit Moin geht er ran. Ja.
Ja klar, hier aus dem Park mit den Hunden.
Das ist
ja authentisch sein, ne?
Absolut. Bist extra gerade rausgegangen, ne?
Ja, genau, nur für dich.
Ja, ich bin in der schönen Meine-Geschichte-Sendung. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ich war bisher immer der Rekord-Angerufene. Und jetzt, wo ich dich anrufe, brichst du meinen Rekord, weil du wirst jetzt zum dritten Mal angerufen, habe ich gerade erfahren.
Zum dritten Mal schon? Also ich weiß, dass Elias mich angerufen
hat. Hi, Toni.
Beim dritten müsste man mir helfen.
Der dritte bin ich, Mann. Aber der zweite.
Der erste war Manuel Gräfe.
Okay.
Ja. Da bist du nicht rangegangen.
So.
Das habe ich verdrängt.
Ja, bist ja auch nicht rangegangen. Ja. So, wie geht's dir denn im Rentnerleben?
Ja, hervorragend geht's mir.
Sehr gut.
Also wirklich sehr gut, ja. Also ich kann mich über nichts beschweren. Es ist alles so gekommen, wie es wollte.
Das ist doch halt, du bist in Madrid jetzt gerade, ne?
Ich bin in Madrid, ja.
Wieso scheint denn die Sonne nicht? Ja, das kann ich verstehen. Ich muss jetzt mal endlich vorbeikommen. Aber wann bist du mal wieder hier?
Ich bin das nächste Mal beim nächsten Icon-League-Spieltag bin ich wieder da. Also dann, das müsste so in 2-3 Wochen sein. Also da bin ich wieder am Start, ja. Da kannst du gerne mal vorbeikommen im Übrigen.
Ja, das muss ich mal machen.
Toni, eine Frage habe ich dann dazu. Du hast ja selber jetzt auch bei der Icon League mitgespielt. Glaubst du denn, dass Johannes das, oder würdest du ihn denn für dein Team verpflichten?
Auf gar keinen Fall.
Nein, natürlich nicht.
Danke, auf gar keinen Fall. Bitte nicht.
Also es kommt auch an, was man möchte. Spaß oder Erfolg, ne? Das ist natürlich die große Frage. Aber Johannes, glaube ich, kann sich sehr gut einschätzen. Als Doppelpartner beim Tennis, glaube ich, da würde ich zuschlagen.
Oh.
Das ist ja auch schon wieder ein anderes Thema, aber ich habe ja auch gar kein Team. Deswegen erübrigt sich die Frage. Aber ich würde ihn natürlich so als woanders in dem Team würde ich natürlich mir gerne anschauen, das ist klar.
Also ich bin sehr gut in Kabinenansprache, möchte ich sagen, das kann ich sehr gut.
Ja.
Dann habe ich jetzt im Urlaub jeden Tag Padel gespielt, das spielst du doch wahrscheinlich in Spanien auch, ne?
Also Padel, wie wir hier sagen.
Ja, Padel, wir Spanier sagen Padel.
Ach, ja.
Im Padel bin ich glaube ich ein ganz guter Doppelpartner. Ich mache aber echt nur Sportarten, wo ich keinen direkten Kontaktsport habe. Weil beim Fußball, ich würde mich sofort verletzen. Ich bin so ein Trottel. Ich kriege das glaube ich nicht hin. Oder noch schlimmer, ich verletze jemanden und bei dem kommt es noch drauf an, weil er es beruflich macht oder so. Ja.
Ja, dann sind wir uns ja einig. Dann ist ja der Stolperstein, den er uns erstellen wollte, hat nicht geklappt.
Nee, aber den würde ich gerne mal im Ball sehen.
Ja. Ich bin ein menschliches Wrack leider jetzt. Also ich bin tot, was das betrifft.
Halten wir fest, wir sind alle gut da aufgehoben in dem, was wir machen, oder?
Ja, so machen wir es.
Das unterschreiben wir.
Das mache ich. Und alles Gute den Veteranern, ne?
Danke. Lebenslang grün-weiß, absolut. Ja.
Da sind wir ja ein wenig verbunden, ne?
Absolut.
So kann man das, glaube ich, sagen.
Wir lassen uns bald die Raute tätowieren. Du machst mit.
Wir versuchen uns den Spaß nicht nehmen zu lassen. den wir damals vielleicht sogar noch ein bisschen mehr hatten.
Aber ja, das
gut, das ist ein anderes Thema. Ja.
Herrlich. Mein Lieber, du siehst sehr entspannt aus. Hab noch einen schönen Spaziergang.
Ja, das habe ich. So, jetzt laufe ich gleich an hier mit den Hunden. In diesem Sinne, viel Spaß.
Bis denn.
Noch.
Danke.
Danke. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
Was muss passieren, dass du dir die Werder-Raute tätowieren lässt?
Oh, nicht viel, glaube ich. Weiß ich. Also wenn Werder in die Champions League kommt, dann mache ich das.
Du hast gerade gesagt, nicht viel müsste passieren. Das
entschuldige
mal.
Was ist nochmal dein Verein? Ist es Bayern? Ach, das darfst du gar nicht sagen. Ne? Schneiden wir raus. Ne?
Ja. Es ist die SG Barockstadt Fulda.
Natürlich.
Ja.
Ja.
Wer kennt sie nicht?
Ja. Speaking of.
Du hast können jetzt wir da so auf Europa League?
Ich glaube, können wir uns auf Europa League einigen? Sehr realistisch. Nee, lass mal bei Champions League sein. Das muss dann schon auch wenn, dann muss die Messlatte auch hoch. Gut. Und du auch? Nee, super. Hast du mir doch gerade die Hand gegeben. Hat er mir die Hand gegeben. Ja. Und jeder entscheidet, wo der andere sich hintätowiert. Oh,
so. Nicht nervös sein.
Bin ich nervös. Nein, nein.
Willkommen zu unserer Challenge.
Psychologische Kriegsführung. Ja, absolut. Oh,
hey. Ja. Wir haben jeder einen Zettel zusammengeknüllt.
Ja.
Und werfen ihn gleich, hoffentlich, in den Mülleimer.
Also ich werfe ihn rein, ich hoffe, du wirfst ihn nicht rein.
Ich würde vorschlagen, jeder hat drei Würfe. Derjenige, der mehr trifft, gewinnt natürlich.
Ja.
Der Verlierer muss wie immer auf Instagram Foto inklusive des Textes posten und der Gewinner bestimmen. Deal.
Oh, einen Text auf Instagram posten?
Ja, das ist ja einfach scheiße. Wir starten beide von dieser Ecke aus. Okay. Du darfst entscheiden, wer beginnt.
Fang mal an.
Ja, dachte ich mir doch fast. Ich betone
bis
dahin, ja? Jetzt allerdings, mein Lieber, ist der Druck sehr hoch, denn wenn ich nicht treffe, habe ich verloren.
So, ist ja einfach. Ist ja einfache Mathematik.
Unter Druck halt.
Das gibt's doch nicht. Du bist wirklich so ein Typ Stefan Raab, ne? Du bist so ein Stefan, so ein unangenehmer
Typ. Come on!
So ein unangenehmer Typ.
So, also wenn du jetzt ja, nicht treffen solltest, habe ich das Ding gewonnen. Ah!
Oh! Aber er war knapp, das gebe ich zu.
Kannst du nicht glauben?
Hey, ist doch in Ordnung.
Ich kann es nicht glauben.
Okay, was darf ich jetzt? Darf ich was bestimmen, was du auf Instagram postest?
Leider ja. Oh, du hast ja noch eine Woche Zeit, um das dann ausgiebig zu überlegen. Ja, hey, Johannes, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast.
Ja, danke
dir. Große Freude.
Viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank und hoffentlich kommt ihr dann doch nach 2026 nochmal zurück. Aber wir werden sehen. Vorher sehen wir uns erstmal in Griechenland bei deinem Olivenbauer.
Das ist schön. Ich hole dich damit rein.